Beim letzten Mal, da habe ich ja versprochen, dass diese Folge eine ganz besondere wird. In dieser Ausgabe will ich euch gerne für die Feiertage und den Jahreswechsel etwas mitgeben. Ich will euch drei Ideen für bessere Mobilität zeigen, die ihr 2021 selbst umsetzen könnt. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Robin Schäfer und das hier ist mein erster Vorschlag.
Ganz viele Fahrten, die in der Stadt stattfinden, für einen Einkauf oder so oder auch zum Bauhaus, die sind ganz easy auch mit dem Lastenrad zu machen. Eigentlich fast alles.
Das ist Florian Egermann. Er hat in Köln zusammen mit anderen den Lastenradverleih Kasimir aufgebaut. Das Besondere daran, das Ausleihen kostet dort nichts. Spenden sind natürlich sehr willkommen, aber tatsächlich könnt ihr genau hier einfach mal ausprobieren, was ein Lastenrad alles schultern kann. Mein erster Tipp für 2021 lautet, testet ein Lastenrad. Das geht nämlich längst nicht nur in Köln.
Das Forum Freie Lastenräder ist ein Zusammenschluss aus aktuell 112 Graswurzelinitiativen, die kostenfreie Ausleihe von Lastenrädern für alle ermöglichen wollen. Wir wollen die Städte lebenswerter machen und dazu müssen wir Autos durch Lastenräder ersetzen.
Gegründet hat sich das Forum Freie Lastenräder im Jahr 2015, hat mir Florian erzählt. Über 350 Lastenräder stehen inzwischen deutschlandweit zur Verfügung.
So dass es immer mehr Menschen gibt, die mittlerweile Zugang haben zu einem Lastenrad. Und die Idee ist gerade beim Lastenrad auch ganz gut, es sich zu teilen. Denn ähnlich wie beim Auto ist es ja so, dass man zum Beispiel jetzt für den Wocheneinkauf das Lastenrad gar nicht unbedingt selber besitzen muss und den ganzen Tag vor der Tür stehen haben muss, sondern dass es auch reicht, sich das vielleicht einmal die Woche auszuleihen.
Das ist Sophia Becker. Auch sie ist begeistert von der Idee des Forum Freie Lastenräder. Anders als Florian ist sie aber Forscherin mit einer Professur an der TU Berlin. Vor 2 Jahren hat sie mit einem Team eine Umfrage gemacht, und zwar unter denen, die freies Lastenrad-Sharing nutzen. Ein Ergebnis der Umfrage war für mich echt bemerkenswert.
Dort haben uns fast die Hälfte aller Befragten gesagt, dass sie mit dem Lastenrad eine Autofahrt ersetzt haben. Das heißt also, es gibt ein sehr großes Potenzial dafür, dass Lastenräder auch dauerhaft die Autonutzung reduzieren können oder sogar auch eben dann dazu führen, dass ein Auto im Haushalt abgeschafft wird oder auch gar nicht erst gekauft wird.
Auf dein-lastenrad.de könnt ihr nachschauen, ob es einen freien Lastenradverleih auch bei euch gibt. Ausprobieren könnt ihr Lastenräder natürlich auch bei einem Radhändler und zum Beispiel in Hamburg und Stuttgart sind Lastenräder auch ein Teil des städtischen Bikesharing-Systems Stadtrad bzw. Regiorad. Und wenn ihr es dann ausprobiert, dann könnt ihr vielleicht verstehen, warum Florian Egermann so sehr für Lastenräder trommelt.
Also erstmal gibt es so eine gesellschaftliche Verantwortung, die ich empfinde, nicht die Städte noch weiter zuzustellen oder beziehungsweise mit Abgasen zu verpesten, indem ich ein privates Auto habe. Und wenn Menschen die Möglichkeit haben, auf ein Lastenrad umzusteigen, das ist nicht immer gegeben, aber oft gegeben, oder gar kein Auto anzuschaffen, dann tut es uns allen gut, wenn Leute Lastenräder statt Autos verwenden.
Und dann geht es ihm auch noch um das Fahrgefühl.
Das zweite ist dann irgendwie für mich auch Freiheit. Also ich bin schneller durch die Stadt, ich fahre an jedem Stau vorbei und ich komme besser an mein Ziel, werde fitter noch. Und es macht auch einfach Spaß. Es ist ein anderes Bewegen durch die Stadt und es ist offener, man ist aufmerksamer, weil man nicht in einem Kasten sitzt, sondern quasi offen an der Luft.
Es hakt an vielen Stellen natürlich noch mit Abstellflächen oder breiten Radwegen, ich weiß. Und wer ein Lastenrad kaufen möchte, muss mehrere tausend Euro in die Hand nehmen, erst recht, wenn es ein E-Lastenrad ist. Aber wer das mit den Gesamtkosten eines Autos vergleicht, dem wird schnell klar, dass ein Lastenrad nur ein Bruchteil dessen kostet. Außerdem geben viele Kommunen und Bundesländer Geld dazu, wenn man sich ein Lastenrad kauft. In Stuttgart, da gibt es sogar mehr, wenn man zeitgleich sein Auto abschafft bzw. autofrei bleibt. An der Stelle ein kurzer Einschub und eine Antwort auf die Frage, was bringt uns eigentlich dazu, unser Mobilitätsverhalten zu ändern? Das war schon mal Thema in Folge 3. Bernhard Schlag, der Psychologe, mit dem ich damals gesprochen habe, der hat dazu gesagt,
Abfalltrennung ist etwas, was nicht so großen Hemmnissen gegenübersteht wie das Aufgeben des Autofahrens oder eine veränderte Verkehrsmittelwahl. Das ist etwas, was als High-Cost-Problem oft angesehen wird, wobei Kosten nicht monetäre Kosten sind, die sind bekanntermaßen beim Auto ja sehr hoch, sondern mehr Aufwände, die man psychologisch treiben muss.
Heißt, eine Verhaltensänderung bei der Mobilität ist gar nicht so einfach. Sophia Becker, die Wissenschaftlerin, mit der ich über Lastenräder gesprochen habe, ist nicht nur Mobilitätsforscherin, sie ist auch Psychologin. Und sie sagt,
also grundsätzlich ist es psychologisch gesehen so, dass wir die Fähigkeit, die Motivation und die Gelegenheit brauchen, um uns ein neues Verhalten anzutrainieren, sage ich mal. Ja, also die Fähigkeit bedeutet zum Beispiel beim Lastenrad-Sharing, ich muss wissen, wie ich so ein Gefährt überhaupt bewege. Ja, das fährt sich ja erstmal ein bisschen anders als ein normales Fahrrad. Das heißt, das muss man erstmal lernen. Und dafür ist natürlich ein Lastenrad-Sharing total gut geeignet, um sich diese Fähigkeiten anzutrainieren. Das kann aber auch bedeuten, zum Beispiel beim Carsharing, dass ich digitale Fähigkeiten haben muss. Ja, es ist ja oft so, dass man Carsharing-Autos auch über eine App buchen kann, teilweise auch nur über eine App. Und da muss ich auch wissen, so ungefähr, wie das geht.
Carsharing. Das ist mein zweiter Tipp für 2021. Probiert Carsharing mal ernsthaft, also ein paar Wochen lang aus. Wieso so lange? Deshalb.
Und damit das eine dauerhafte Verhaltensänderung wird, müssen Menschen das neue Verhalten auch 2 bis 3 Wochen mindestens mal durchziehen. Das kennt man auch vom Sport machen. Das ist ja auch so ein schöner Vorsatz, den wir meistens alle so spätestens im Januar dann wieder neu entdecken. Das geht nicht, wenn man das nur so ab und zu mal so macht. Am Anfang ist es anstrengend, sich so eine neue Gewohnheit anzutrainieren. Aber irgendwann geht's ganz von alleine. Dann denkt man auch nicht mehr drüber nach, sondern man macht es dann einfach.
Wenn ihr fürs Carsharing Motivation braucht, dann hört nochmal Folge 21 zum Thema Flächengerechtigkeit. Da geht's darum, dass der Platz zwischen Autoverkehr, Radverkehr und zu Fuß gehenden im Moment nicht fair aufgeteilt ist. Oder ihr erinnert euch an die nervige Parkplatzsuche vor der eigenen Haustür. Gelegenheit, also Punkt 3 in der Aufzählung von Sophia Becker, neben Fähigkeit und Motivation, dürften fast alle von euch haben. Es gibt in Deutschland 840 Orte mit einem Carsharing-Anbieter, so die Zahlen des Bundesverbandes Carsharing. Der Geschäftsführer dort heißt Gunnar Nerke und mit dem habe ich über den Umstieg gesprochen.
Also ich will eigentlich zunächst mal dafür werben, sich das gar nicht so unglaublich dramatisch vorzustellen. Also der Punkt, den wir immer wieder sehen, ist, dass die Leute, die das Carsharing nicht benutzen und die wir auch in unseren Befragungen häufig befragen, warum sie das nicht tun, sehr häufig der Meinung sind, ja, ist eine gute Sache, aber zu meinen Mobilitätsbedürfnissen passt das nicht. Und die Leute, die das Carsharing schon benutzen, sind total zufrieden mit dem Carsharing und sagen, tut alles das, was ich will. Und häufig nutzen beide Gruppen ihre Autos, einmal die privaten, einmal die Carsharing-Fahrzeuge, auf genau dieselbe Art und Weise. Das heißt, es gibt einen riesigen Unterschied in der Zufriedenheit oder in der Skepsis zwischen denen, die es schon mal gemacht haben und denen, die es noch nie gemacht haben. Ich rate dringend dazu, es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, es funktioniert eigentlich ziemlich gut, ist ziemlich bequem letzten Endes. Und oft tut es auch alles das, was man mit dem eigenen PKW gemacht hat, zu dann sogar günstigeren Preisen und ohne, dass man zum TÜV muss und das Fahrzeug irgendwie selbst zur Werkstatt bringen muss, wenn es mal kaputt ist.
Klar. Was soll er auch sonst sagen, denkt ihr vielleicht. Nerke spricht im Interview aber auch 2 Fälle an, bei denen Carsharing nicht so richtig passt. Erstens, wenn man täglich mit dem Auto zur Arbeit muss und es wirklich keine gangbare Öffi-Verbindung oder Radverbindung gibt. Und zweitens,
wer im Jahr deutlich über 10.000 Kilometer mit dem Auto fährt, der sollte auch immer genau gucken, ob das eigene Auto für ihn nicht am Ende günstiger ist.
Ein Vergleichsportal, das hat sich 2018 angeschaut, wie viele Kilometer die Kunden im Jahr davor jährlich gefahren sind. Im Schnitt waren es mehr als 11.000 Kilometer. In Berlin und Hamburg waren es rund 10.000 Kilometer. Da das aber auch nur der Durchschnitt ist, wird auch klar, viele fahren sicherlich weniger als 10.000 Kilometer im Jahr. Natürlich kann man auch mit Freunden ein Auto teilen. Das verringert die Kosten für den Einzelnen und man weiß, wer sonst noch mit dem Wagen unterwegs ist. Und vielleicht auch, wie er oder sie ihn behandelt. Corona wird auch 2021 noch viele Reisepläne zunichte machen. Wenn aber gerade kein Lockdown ist, dann ist eine Art zu reisen immer noch möglich. Reisen mit dem Rad. Das ist die große Leidenschaft von Hanna und Peter Berg. Die beiden haben darüber auch ein Buch geschrieben. Es heißt Handbuch Radreisen. Passend dazu meine dritte Mobilitätsidee für 2021. Macht eine Radtour. Wie ihr da richtig dran geht, das haben mir Hanna und Peter im Interview verraten. Übrigens, keine Sorge, wenn ihr erfahrene Radfahrer seid, auch für euch gibt's noch was Neues. Als erstes habe ich die beiden gefragt, welche Bedingungen muss mein Rad mindestens erfüllen, dass ich mit ihm auf Reisen gehen kann?
Naja, also man muss schon sagen, also Radreisen ist was extrem Individuelles und es gibt ja auch unzählige Formen von Radreisen und auch unterschiedlichste Herangehensweisen, auch glaube ich bei Anfängern. Ich kann mit jedem Rad an sich eine tolle Radreise erleben.
Und ich glaube auch in Bezug aufs Fahrrad hängt es einfach extrem davon ab, wo man hinfahren möchte. Also ich kann halt mit einem mehr oder weniger normalen Fahrrad auf einem befestigten Radweg losradeln. Da brauche ich mir vielleicht wenig Gedanken machen über das vermeintlich richtige Fahrrad. Aber sobald ich halt irgendwie ein bisschen exotischer unterwegs sein möchte, da fängt dann an, auf einmal das richtige Rad und auch das richtige Equipment eine viel größere und wichtigere Rolle zu spielen.
Also grundsätzlich, glaube ich, was jetzt Ausrüstung des Fahrrads betrifft, was man auf jeden Fall als Tipp sagen kann, ist nicht bei den Reifen sparen. Die Reifen sind eigentlich das Um und Auf, egal ob ich jetzt auf Asphalt oder im Gelände unterwegs bin. Da ist es einfach wichtig, dass die gut rollen und robust und pannensicher sind, weil es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man, ja, alle paar Tage mal einen Platten hat. Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, wenn ich sage, ich möchte mehrere Tage eine Radreise machen, dass ich mir dann gleich eine neue Ausrüstung dafür kaufe.
Nehmen wir mal an, ich fahre so ein, zweimal die Woche mit dem Rad und habe jetzt nicht eine totale Mühle. Was ist denn so eine Zielsetzung, die ich mir setzen kann, ich sag mal auf relativ flachem Gelände, wie viele Kilometer schaffe ich so am Tag, ohne dass ich jetzt irgendwie nach zwei Tagen keinen Bock mehr habe, weil ich mich total überfordere?
Also ich glaube, auch das ist extrem individuell, weil es halt einfach so davon abhängt, selbst wenn ich zwei, dreimal die Woche fahre, kann es mir halt Spaß machen, mich vielleicht ein bisschen zu quälen und dann fahre ich mal am Tag 70, 80, 100 Kilometer, wenn der Rückenwind auch entsprechend da ist. Aber was wir einfach auch gemerkt haben, ist, dass die Distanz, die man zurücklegt, völlig irrelevant ist, weil es einfach darum geht, unterwegs zu sein und halt mit dem Fahrrad, also mit der eigenen Kraft, sich vorwärts zu bewegen. Wir fahren sicherlich am Tag mehr Kilometer, weil wir einfach sehr gerne und viel Rad fahren. Und für jemanden anders sind 30 Kilometer als Tagesziel vollkommen ausreichend. Und er wird aber auch genauso viele schöne Dinge erleben.
Um zu wissen, wie ich mich auf so eine Reise vorbereite, muss ich ja auch so ein bisschen entscheiden, wo ich hinfahre, auch sagen, wie viel möchte ich vielleicht am Tag schaffen. Was würdet ihr sagen, wenn ich meine erste Radreise plane? Welche Fragen muss ich denn unbedingt für mich beantworten?
Unbedingt beantworten muss man eigentlich immer drei Fragen. Wo schlafe ich? Wo bekomme ich was zum Essen her? Und wo bekomme ich was zum Trinken her? Alles andere ist eigentlich sekundär.
Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte zum Beispiel im Zelt übernachten, weil es jetzt auch wegen Corona vielleicht gar nicht so gut anders geht, was ist da wichtig? Also worauf kommt es an beim Zelt und worauf kommt es an generell bei der Vorbereitung, bei einer Radzeltreise oder Zeltradreise, wie auch immer man es nennt?
Also wenn man mit einem Zelt unterwegs ist, heißt das automatisch, dass man halt mehr Equipment braucht. Und da ist es natürlich wichtig, dass dieses Equipment auch leicht ist, weil halt einfach relativ schnell viele Ausrüstungsgegenstände zusammenkommen und das summiert sich halt dann. Und irgendwann ist das Fahrrad dann nicht mehr quasi zum Bewegen, wenn es zu schwer ist. Also da, finde ich, sollte man beim Zelt und bei der Ausrüstung drauf achten, dass man schon halbwegs leichte Sachen bekommt, die aber natürlich auch zuverlässig und robust sind.
Also mit Zelt ist man natürlich wesentlich flexibler, weil man im Grunde genommen jederzeit, wenn man nicht mehr kann, sagen kann, okay, ich suche mir jetzt einen Zeltplatz.
Ihr habt ja nicht nur Urlaube gemacht mit dem Rad und dem Zelt, sondern auch ohne Zelt. Das ist ja vielleicht sogar ein bisschen leichter jetzt für den Einstieg, wenn man nicht noch das ganze Zeltequipment dabei hat. Wenn ich mir ein festes Ziel setze, zum Beispiel sage, ich möchte jetzt in diesem Hotel heute Nacht übernachten, dann setzt das ja auch voraus, dass ich da auch sicher zu dem jeweiligen Zeitpunkt ankomme und mir auch klar bin, dass ich das schaffe. Wie würdet ihr sagen, ist es am sinnvollsten, auf dem Rad zu navigieren? Sind die Apps inzwischen so gut, dass das funktioniert? Braucht man ein GPS-Gerät oder hat sich das inzwischen erledigt?
Wir fahren immer mit GPS-Gerät und ich würde es auch jedem Radreisenden empfehlen, immer ein GPS-Gerät dabei zu haben. Wir planen schon auch mit normaler Karte, so wie man es früher gemacht hat, um einfach diese Grobübersicht über eine Region zu haben und auch die Distanzen besser abschätzen zu können. Da haben wir auch die Karte immer mit auf der Reise. Die Apps sind heutzutage zu 99,9% fantastisch, unserer Erfahrung nach. Also wir waren schon in sehr exotischen Ländern unterwegs und die digitalen Karten dieser Gegenden, also ich denke jetzt nur an Armenien im letzten Jahr, da ist jede Schotterpiste, jeder Hirtenweg ist da zum Teil verzeichnet und dann auch vor Ort über die Karte navigierbar. Das ist jetzt vielleicht wieder eher ein Tipp für Fortgeschrittene, wenn man wirklich in sehr exotischen Gegenden unterwegs ist, das haben wir dann auch schon gemacht, ist, dass wir zur Sicherheit, wenn wir wirklich auf Nummer sicher gehen wollen, weil weit und breit keine Infrastruktur ist, dass wir dann über die Satellitenbildansicht in der Software auch überprüft haben, ob da wirklich ein Weg ist. Weil wir haben schon auch Karten zum Teil gefunden, wo Schotterpisten eingezeichnet waren, die sich dann vor Ort als Bachbett herausgestellt haben und definitiv keine Wege waren. Für den Anfang reicht sicher auch ein normales Handy, vor allem wenn ich jetzt sage, ich bin ohne Zelt unterwegs und sowieso jeden Abend irgendwo in ein Hotel und kann wieder meine Geräte alle am Strom aufladen.
Jetzt kommen wir zu der Rubrik der Fortgeschrittenen. Wir gehen ja schon ein bisschen drauf zu. Was würdet ihr sagen, habt ihr jetzt immer dabei inzwischen bei Radreisen, habt es aber am Anfang noch nicht besessen?
Also zweimal zum Thema Wasser etwas, nämlich einmal den Wasserfilter und einmal die wasserdichten Socken. Also der Wasserfilter ist quasi einfach für die Gegenden, wenn wir länger unterwegs sind, wo keine Geschäfte sind, dass wir einfach in der Lage sind, aus Bächen, Flüssen und es würden sogar Pfützen gehen, trinkbares Wasser zu filtern.
Was ist das für ein Filter und was kostet der?
Ein Keramikfilter. Und wir sind jetzt da keine extremen Spezialisten auf dem Gebiet. Wir haben kurz recherchiert, was haben andere Radreisende im Einsatz, was gibt's da? Haben uns dann für den recht schnell entschieden und sind super happy mit dem. Ist recht handlich. Hat gekostet, ich weiß es nicht mehr. 250 Euro, glaube ich schon.
Ja. Was ist denn für euch mit der Reiseerfahrung mehr in den Fokus gerückt als früher? Welches Thema ist für euch vielleicht inzwischen wichtiger als früher?
Also für uns ist eigentlich die Natur oder das Naturerlebnis am wichtigsten. Also irgendwie ist dieses in der Natur sein, dort zelten, naturnahe Zeltplätze zu haben, eigentlich eher immer abseits, sich Strecken suchen, also nicht jetzt irgendwelche touristischen Attraktionen quasi abfahren, sondern eigentlich ja in mehr oder weniger unberührter Landschaft unterwegs sein.
Oder wenn es kulturell ist, sich dann nicht halt auf diese Hauptattraktionen zu stürzen, die in jedem Reiseführer stehen, sondern einfach versuchen, selber Dinge zu entdecken.
Kann ich sehr gut verstehen. Habt ihr zum Schluss noch irgendeine Radreise, die ihr in Deutschland gemacht habt, wo ihr sagen würdet, die kann ich sehr empfehlen oder die können wir sehr empfehlen?
Also ich meine, wir haben zumindest unsere Ostseeküsten-Polenreise in Deutschland begonnen.
Also so ein kleines Stück deutschen Radweg könnt ihr empfehlen.
Genau. Wobei, ich meine, was man schon sagen kann, ich denke, dass alle ausgeschilderten Radwegen an Flüssen durchaus attraktiv sind. Also ich weiß das jetzt nur auch von Österreich, der Trautal-Radweg, der Murtal-Radweg, der Donau-Radweg, den wir auch bis Passau von Wien gefahren sind, sind eigentlich alles wunderschöne Strecken. Und da gibt es Hunderttausende, egal ob jetzt große kulturelle Schätze oder irgendwelche Kleinigkeiten am Wegesrand, da hat man ganz viele Aspekte, die das Radreisen so wertvoll machen, auch bei relativ unter Anführungszeichen einfachen Routen.
Und was wir auch einfach auch schon von Berichten und Bildern gesehen haben, ist der Radweg quasi an der ehemaligen Grenze Deutschland-DDR, also BRD-DDR, weil der einfach auch sehr naturnah ist und einfach unberührter.
Vielleicht hätte ich auch an so einen Flussradweg gedacht, weil es da eben die ganze Zeit flach ist. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Wenn man keine Steigung hat, macht es auch alles einfacher. Ich danke euch sehr für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, wir sehr danken. Gerne.
Ja. Und hier nochmal der Titel des Buches von den beiden. Es heißt Handbuch Radreisen. Mit dem Fahrrad entdecken und genießen. Unterteilt ist das Buch in die Abschnitte Vorbereitung, Unterwegs und Reiseberichte. Und ich bin mir sehr sicher, allein in diesem Abschnitt Vorbereitung ist für jeden von euch irgendwas dabei. Das war's dann auch mit dieser Spezialfolge Autokorrektur. Ich hoffe, ihr könnt im Jahr 2021 das ein oder andere umsetzen oder ihr habt zumindest irgendetwas Neues erfahren. Macht's gut und kommt gut ins neue Jahr. Und wenn ihr mir was zu Weihnachten schenken wollt, dann empfehlt diesen Podcast sehr gerne weiter. Ich bin Robin Schäfer. Ciao.